Ist doch ein schöner Sonntag, oder? Also, ja gut, nicht ganz so schön wie vielleicht letzte Woche, aber naja, immerhin, es regnet nicht. Und ich finde es so gar nicht schlecht, weil eigentlich bin ich nicht so der Sommerfan. Ich bin eher so derjenige, der den Winter mehr mag. Weil im Sommer ist es oft so drückend warm und da fällt mir das Denken schwer. Mein Kopf ist eher so Matsche. Und was ich aber am Frühling oder am Sommer immer genieße, ist so, wenn man so einen frühen Abend in der Sonne sitzt oder liegt im besten Falle. Man kann mit Freunden oder Familie quatschen und so der leichte Grillduft vom eigenen Grill oder vom Grill der Nachbarn weht einem so ein bisschen in die Nase. Das ist eine super Stimmung, das macht gute Laune und das sind Situationen, in denen man über super viele unterschiedliche Themen quatschen kann. Ganz locker, ohne dass man irgendwie verkrampft sein muss. Ich hoffe, dass ich das auch jetzt hinkriege. Und genau das möchte ich mit euch machen. Vor ein paar Wochen bin ich auf ein paar Verse gestoßen, die mich seitdem nicht mehr so richtig losgelassen haben. Und in die möchte ich euch so ein bisschen mit reinnehmen, beziehungsweise in die Gedanken, die ich mir darum gemacht habe. Warum? Zum einen finde ich es immer gut, wenn man sich über das austauscht, was man irgendwie in seinem Glaubensleben so erlebt, beim Bibellesen oder beim Lesen anderer guter Bücher oder sonstigen Sachen. Und zum anderen glaube ich, dass meine Gedanken ganz gut sind. Hoffen wir mal. Und vielleicht können wir das so als Gesprächsanstoß nehmen. Gerade wenn ihr irgendwie noch weiterführende Gedanken zu dem Bibeltext habt oder zu dem, was ich gleich sage. Und dann nach der Predigt ins Gespräch drüber kommen. Zumindest so lange, bis ich Hunger auf Mittagessen habe oder diesen Grill putzen muss. Aber lasst uns erstmal in den Bibeltext schauen. Gucken, haben wir es da? Eine Folie weiter noch. Da, perfekt, genau. Das ist eine Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium. Und da heißt es, das ganze Volk hörte zu, als Jesus zu seinen Jüngern sprach. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern umhergehen und sich gerne in der Stadt grüßen lassen. Und auf den besten Plätzen in den Gemeinden und bei Feiern sitzen wollen. Sie fressen die Häuser der Witwen und beten zum Schein lange Gebete. Sie werden deshalb ein härteres Urteil empfangen. Dann blickte Jesus auf und sah, wie Reiche ihre Spenden in den Klingelbeutel steckten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die steckte nur ein bisschen Kleingeld in den Klingelbeutel. Da sprach er, diese arme Witwe hat mehr als sie alle gespendet, denn alle diese Reichen haben etwas von ihrem Überfluss gespendet. Sie aber hat von dem Wenigen, was sie hat, auch das gegeben, was sie eigentlich zum Leben braucht. Ich glaube, in diesen paar Versen steckt super viel drin und damit das von der Komplexität sich in Grenzen hält, habe ich das mal in zwei Teile aufgebrochen und die führe ich am Ende natürlich wieder zusammen. Also der erste Teil mit diesen Schriftgelehrten, das ist so ein Ding, also Schriftgelehrte generell, weil jeder, der mal im Kindergottesdienst war, der den Rallye-Unterricht besucht hat oder generell irgendwie die Bibel gelesen hat, wird feststellen, dass diese Schriftgelehrten oft die Dullis vom Dienst sind. Das sind diejenigen, die irgendwie gemein sind, die Regeln aufstellen, die super streng sind und die meistens sehr wenig mit Liebe und Fürsorge für andere Menschen haben. Und zurecht kriegen sie dann wahrscheinlich immer eins von Jesus drüber. Also müssen wir uns doch eigentlich gar nicht mehr mit dem beschäftigen, oder? Ich glaube schon, denn wahrscheinlich läuft keiner von uns in langen Gewändern durch die Gegend, zumindest meistens, oder wir fressen auch nicht die Häuser von Witwen. Frage ist auch, was heißt das überhaupt? Ich glaube trotzdem, dass die Worte Jesu nicht nur den damaligen Schriftgelehrten zu denken geben sollten, sondern auch uns. Warum glaube ich das? Naja, weil ich mal in mein Leben geguckt habe bei der Vorbereitung und da fand ich, dass ich es persönlich schon ganz gut finde, wenn mich Menschen irgendwie als einen tollen Typen, als tollen Hecht empfinden. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Menschen mich irgendwie weise finden und um Rat fragen. Und vielleicht auch für einen rechtgläubigen, vorbildlichen Christen. Zumindest, naja, also, und auch beten. Ja, ich bete schon im Hauskreis oder beim Teenkreis schon mit bedachteren Worten und vielleicht auch ein bisschen länger, als wenn ich das privat mache. Gar nicht unbedingt, weil ich in einem so guten Licht stehen möchte, aber ich nehme es auch gerne mal mit. Also, warum auch nicht? Aber ist das wirklich so gewollt? Naja, immerhin fresse ich ja nicht die Häuser der Witwen, was auch immer das heißt. Aber naja, wenn ich so in mein eigenes Leben schaue, dann fresse ich vielleicht mit meinem Lebenswandel doch so ein bisschen das Leben von Personen, von Menschen, die unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen den Kakao oder die Schokolade, also Kakao oder den Kaffee ernten, den ich esse oder trinke, genau, oder die Metalle für mein Handy abbauen oder für einen schlechten Mindestlohn an der Kasse sitzen. Und diese Gedanken fand ich beim Lesen dieser Verse sehr ernüchternd. Eigentlich soll mein Leben und mein Handeln und Glauben doch nicht von solchen Taten bestimmt sein. Selbst wenn das Bedürfnis, irgendwie gut dazustehen vor anderen Menschen, supermenschlich ist. Also wir denken an die Predigt von Lasse letzte Woche. Sondern mein Leben soll doch eher dadurch geprägt sein, dass Gott überall an erster Stelle steht. Ich für meinen Teil vermute, dass das, wie gesagt, in meinem Leben oft nicht so der Fall ist, sondern dass ich eher vielleicht so wie die Schriftgelehrten bin. Und ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ich habe bis jetzt noch keinen Christen getroffen, der so ganz vorbildlich war, der überall Gott an erster Stelle gestellt hat, ohne irgendwie auch eigennützige Ziele verfolgt zu haben. Bei diesen ganzen Gedanken kam für mich die Frage auf, was heißt es eigentlich, so konkret, Gott an erster Stelle in meinem Leben zu stellen? Und kann ich mich so verändern, wenn ich da noch nicht bin, dass Gott wirklich meine Priorität ist? Um Antworten zu finden, habe ich einfach mal geguckt in meinem Leben, ob es nicht noch andere Bereiche gibt, wo es Muster gibt, die sich mit dieser Frage irgendwie in Einklang bringen lassen. Und ich habe auch was gefunden und als kleinen Einstieg dafür habe ich einen Song gefunden und davon wollen wir gleich einen Ausschnitt hören. Im Stream gibt es wegen der Urheberrechte nur den Text zu sehen. Ihr kriegt den Text hier. Ihr könnt's abspielen.
Muss ich mich dafür schämen, Greta, tut mir leid, aber ich glaube, ich schäme mich nicht. Fahr mal mit zwei Kindern in die Ferien. Die hat auch keinen Bock auf Camping jedes Jahr. Eltern ist aus. Meine Tochter hat einen Instagram-Kanal und da muss Content drauf. Content aber gut da drauf. So baut man sich heutzutage eine Zukunft auf. Wer bestimmt hier, was verboten und was richtig ist? Ich will, dass der Junge in der Schule Schnitzel kriegt. Geile Soße. Ich stehe am Grill und ernte Hass. So viel Rauch. Wieso machen Klimakiller so viel Spaß? Das ist nicht mehr. Frag, welche Welt ich meinen Kindern hinterlasse. Aber den SUV hab ich wegen der Kinder angeschafft. Ich hab ein Fahrrad, ja, ja, ich hab ein Fahrrad. Zwar im Keller, aber da hab ich ein Fahrrad. Ich lasse mir nicht sagen, dass ich ein Verbrecher bin. Aber wieso geht das denn heute nicht, wenn's gestern ging? Schäm dich, schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Schäm dich, schäm dich, schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Schäm dich,
schäm dich, schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Reicht, dankeschön. Na, bei wem ist gerade der Puls ein wenig in die Höhe gegangen? Das ist schon so ein Trigger-Thema. Vor allen Dingen, wenn man hier an so eine gemütliche, vielleicht Sonntagabends-Szenerie denkt und ihr sitzt jetzt hier, wollt eine Predigt einfach mal genießen, vielleicht was für den eigenen Glauben mitnehmen, da ist doch so der Gedanke an Klimawandel irgendwie störend. Trotzdem ist es ja ein Thema von unserer Zeit. Vielleicht ist es sogar eines der Themen unserer Zeit, weil es bedroht unseren Wohlstand und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der menschengemachte Klimawandel ist aus wissenschaftlicher Perspektive Fakt. Und wir wissen auch, dass unser Verhalten nicht gerade zuträglich ist, dass wir verantwortlich dafür sind. Aber ist das gleich ein Grund, auf unser täglich Fleisch oder auf die Autofahrt, die mir 2 Minuten anstelle der Bahn spart, zu verzichten? Denn immerhin hat uns Gott das doch geschenkt, zur Freude und nicht, damit wir uns schämen sollen. Also irgendwie macht dieses Thema doch schlechte Laune. Und wir sind hier auch nicht in einer Polit-Talkshow, deswegen möchte ich auch dieses Verhalten, unser Verhalten, in Bezug zum Klimawandel auch nur als Beispiel nehmen, an dem ich theologische Fragen greifbar machen möchte. Also selbst wenn dieses Beispiel für dich störend ist und du da irgendwie eine andere Meinung hast, versuch doch trotzdem zuzuhören bei den Sachen, wo es um die Theologie geht. und versuch etwas für dich mitzunehmen. Also was hat die Positionierung von uns zum Klimawandel mit unserem Glaubensleben zu tun? Jetzt habe ich meine falsche Seite hier liegen. Da. Genau, erstmal wissen wir beim Klimawandel super gut Bescheid, was ihn auslöst, welche Auswirkungen er hat und wie er bekämpft werden könnte. Zumindest so in Grundzügen. Auf jeden Fall haben wir viel mehr Sicherheiten als bei der Frage, wie sieht ein Leben nach Gottes Willen aus? Und trotz dieser Sicherheiten glauben die meisten Menschen, oder ja, ich weiß nicht, ob die meisten, aber sehr viele, nicht an den Klimawandel. Und selbst diejenigen, die das tun, verhalten sich oft gar nicht so, als würden sie daran glauben. Und diesen Umstand finde ich da gegeben, als auch bei der Frage nach dem Willen Gottes. Und ich möchte 3 Muster mit euch durchgehen, die ich in beiden gefunden habe und die dabei helfen sollen, uns auf so einen bestimmten Weg zu führen. Das erste ist das Nicht-für-Wahr-Halten. Wie schon angesprochen, gibt es super viele Menschen, die nicht an den Klimawandel glauben. Und noch viel weniger daran, dass sie Teil des Problems sind, also dass sie irgendwie dafür verantwortlich sind. Und von diesen Menschen zu fordern, ihr Verhalten auf Grundlage dieses Phänomens zu verändern, wird nicht funktionieren, weil es gibt ja keinen Grund für diese Person. Wenn ich das Problem als solches nicht anerkenne, werde ich nie auf den Gedanken kommen, etwas an mir oder an der Situation zu verändern. Egal, ob beim Klimawandel oder beim eigenen Glaubensleben, solange ich davon ausgehe, alles richtig zu machen, werde ich mich nicht ändern. Wenn wir in den Bibeltext gucken, zu den Schriftgelehrten, sehen wir, dass die eigentlich auch ein sehr vorbildliches Leben leben wollten. Sie waren sicherlich der Meinung, dass so wie sie leben, sie das richtig tun, dass sie nach dem Willen Gottes ihr Leben gestalten. Und dafür haben sie auch einiges auf sich genommen. Doch diese Einstellung, bereits ein Leben zu führen, was nach dem Willen Gottes ist, also schon im Sein und nicht erst im Werden sich zu befinden, das ist eine Einstellung, die sie oft in Konflikte gebracht hat mit Jesus, der ihnen genau da entgegengetreten ist und gesagt hat, nee, ihr lebt eben nicht nach Gottes Willen. Und wenn so fromme Menschen, die wirklich ihr ganzes Leben irgendwie danach ausgerichtet haben, um zu versuchen, so gut wie möglich Gottes Willen einzuhalten, sich von Jesus Sätze anhören mussten wie den folgenden. Ich zitiere aus Matthäus 5,20. Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wie viel mehr müssen wir dann anfangen, darüber zu grübeln, ob wir nicht mal unsere Augen öffnen sollten, ob wir nicht viele Bereiche haben, in denen wir vielleicht nicht nach Gottes Willen leben. Und das kann heißen, dass irgendwelche Grundfesten, auf denen wir uns unseren Glauben aufbauen oder unser Leben, dass die hinterfragt werden müssen. Als zusammenfassende Frage für dieses Muster zu mitnehmen, habe ich formuliert, lebe ich wirklich mein Leben so, wie sich Gott das wünscht? Einfach so für euch zum drüber nachdenken. Das zweite Muster ist denken, alles selbst besser zu wissen. Was ist der richtige Umgang zum Klimawandel? Die einen sagen, Verzicht auf Fleisch, die anderen weniger Autofahren, weniger Konsum, mehr auf Atomstrom oder erneuerbare Energien setzen. Da bilden sich erbitterte Gegnerschaften. Und selbst wenn ich dafür offen bin, dass mein Lebenswandel vielleicht nicht immer der beste ist, so gehen wir doch oft davon aus, dass ich zumindest weiß, was theoretisch richtig wäre. Und ich kann auch sagen, dass bestimmte Personen eben sich nicht richtig verhalten. Und auch hier möchte ich wieder eine Brücke zum Theologischen schlagen. Denn können wir uns wirklich so sicher sein, wie ein Leben nach dem Willen Gottes aussieht? In meiner Teenie-Zeit gab es diesen Satz, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Armbänder. Und davon hat man sich so ein bisschen erhofft, einen Kompass für alle möglichen Lebensentscheidungen zu haben. Und für mich war das auch lange Zeit super ausreichend. Ich lese in der Bibel, schaue, was Jesus macht und was er für richtig hält, und dann handle ich entsprechend. Nur irgendwie habe ich im Laufe meiner Jugend und meines Erwachsenwerdens bis jetzt immer wieder merken müssen, dass das oft so einfach gar nicht ist. Entweder, weil die Bibel, weil Jesus gar nicht so konkret zu einigen Sachen was sagt und selbst zu den Situationen, wo er was zu sagt oder wo die Bibel irgendwie Auskunft drüber gibt, sind super viele Meinungen möglich oder Auslegungsformen. Und so ist es kein Wunder, dass wir mittlerweile eine unüberblickbare Menge an unterschiedlichen christlichen Gruppen haben. Und jede glaubt für sich irgendwie zu wissen, was nach Gottes Willen ein Leben entsprechend wäre. Manche halten zum Beispiel das Bibellesen als mit das Wichtigste in einem Leben nach Gottes Willen, andere das Gebet oder Geistesgaben. Und diese Liste könnte man sicherlich noch sehr weit auffächern und das meiste sind irgendwelche Mischungen. Wenn wir den Fokus ein bisschen kleiner ziehen, wir als Bund FEG gehören oder zu uns gehören so ungefähr 0,1 bis 0,15% der Christen in Deutschland. Können wir wirklich glauben, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, dass wir wissen, wie ein Leben nach Gottes Willen aussieht? Unwahrscheinlich, wenn wir anderen Christen ebenfalls den Heiligen Geist zusprechen wollen. Und noch unwahrscheinlicher, wenn wir uns mal selbst angucken und feststellen, dass wir untereinander schon gar nicht eine Meinung haben. Noch ein bisschen spannender wird es, wenn wir in die Geschichte gucken. Ein kleines Beispiel wäre hier das Bibellesen. Die meisten würden bestimmt dazu zustimmen, dass Bibellesen schon ein zentraler Punkt in einem Leben nach Gottes Willen ist. Gehen wir aber allein 300 Jahre zurück in die Geschichte, haben wir eine Analphabetenquote von 90%. Das heißt, 90% der Leute konnten nicht lesen. Gehen wir nochmal 200 Jahre zurück, also so rund um die Reformation, müssen wir feststellen, dass man Glück hatte, wenn der eigene Priester das Vaterunser konnte oder einen Psalm lesen konnte. Also selbst so Selbstverständlichkeiten, die sicherlich eine gute Sache sind. Also ich würde auch davon ausgehen, dass Bibellesen mir hilft, mein Leben nach Gottes Willen auszurichten. Aber es ist halt nicht so essentiell, wie wir oft glauben. Weil sonst haben echt viele Menschen da irgendwas verpasst. Sollte ich nicht darum vielmehr demütig werden und auch andere Meinungen und Lebensentwürfe, Glaubensentwürfe zulassen und vielleicht auch für besser oder die Möglichkeit offen lassen, dass sie besser sind? Und woher glaube ich zu wissen, meine Annahmen über eine richtige Taufe, richtiges Abendmahl oder welche Beziehungen von Gott gesegnet sind, zu nehmen? Ist das nicht viel mehr aus meiner Prägung, meinem Aufwachsen, als wirklich auf dem Vorbild basierend, was Jesus und die Bibel gibt? Und verlieren wir bei all diesen Dingen, bei diesen Kleinigkeiten, nicht das große Ganze aus dem Blick? Die Frage für dieses Muster zum Mitnehmen wäre, was glaubst du, wie sieht ein Leben nach dem Willen Gottes aus und wie kommst du zu dieser Überzeugung? Das dritte Muster ist das Festhalten an Merkwürdigem. Ich weiß nicht, wer von euch Politik interessiert ist, ich bin so mäßig, aber trotzdem habe ich zwei Zitate gefunden, die ich sehr lustig fand. Und das ist schon mal was Gutes in der momentanen Politik und die möchte ich zitieren. Zum einen, sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel verbieten. Und auf der anderen Seite, ein Leben ohne Bratwürste ist möglich, aber doch nicht wirklich sinnvoll, liebe Freunde. Diese beiden Zitate, einmal von Alice Weidel und einmal von Markus Söder, sind super spannend. Weil erstmal kann ich beiden Zitaten irgendwas abgewinnen. Zu meinem Geburtstag habe ich mir die Schnitzel meines Vaters gewünscht, weil die einfach super lecker sind. Und ich glaube, jeder, der mal bei so einem Sommerfest war, egal ob von der Schule oder von der Gemeinde oder sonst wo, weiß, dass so eine Bratwurst im Brötchen mit so Senf einfach schon mit das Beste an so Feiern ist. Auf der anderen Seite, wenn ich so überlege, ich glaube, ich könnte mein Leben auch richtig gut führen, wenn ich beides nie wieder hätte. Und ich gehe auch davon aus, dass sowohl Weidel als auch Söder da ähnlich gestrickt sind und auch auf entweder ihr Schnitzel oder die Bratwurst verzichten könnten, ohne wirklich Einbußen zu haben. Und das Ganze wird noch interessanter, wenn man bedenkt, dass das Argumente gegen den Klimaschutz sind und dieser Klimaschutz notwendig ist, um die Auswirkungen des Klimawandels wie Fluten, Dürren, Hungersnöte, Artensterben oder globale Konflikte zu verhindern oder zumindest abzuschwächen. Dann wird das irgendwie ziemlich merkwürdig, wenn Spitzenpolitiker ihr täglich Fleisch so wichtig halten. Und es wird irgendwie sogar zynisch, wenn ich überlege, dass es bei all diesen Katastrophen super viele Opfer gibt. Und dieses Muster an so merkwürdigem festzuhalten, sehe ich auch bei uns im Glaubensleben. Hier wird das Ganze sogar noch konkreter und noch radikaler. Jesus sagt in Matthäus 16,25, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist meine Forderung. Also ich glaube, das übertrifft jegliche Forderung, die irgendein Klimakleber, irgendein Fridays for Future Aktivist jemals gestellt hat. Gott möchte anscheinend, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten, da wir es sonst verlieren werden. Und dafür könnte es vielleicht möglich sein, dass wir Überzeugungen aufgeben müssen, die wir so wichtig halten, dass wir sie nicht aufgeben wollen. Vielleicht sind das aber auch eher so Bratwürste und Schnitzel, die nicht so relevant sind. Als Frage zum Abschluss des Punktes möchte ich mitgeben, was ist dir so wichtig, dass du es nicht aufgeben möchtest? Nachdem ich jetzt diese drei Punkte mit euch durchgegangen bin, möchte ich nicht noch weitere aufmachen, aber ihr könnt, könnt gerne mal selber weiter nachdenken, wie ihr zu dem Willen Gottes kommt, warum ihr ihn auslebt oder nicht. Und ihr könnt vielleicht das auch mit in den Hauskreis nehmen. Ich glaube, das sind gute Fragen, um da mal ins Gespräch drüber zu gehen. Die Essenz aus dem Ganzen ist, dass es super schwer zu sagen ist, wie überhaupt ein Leben nach dem Willen Gottes aussieht. Und mehr noch müssen wir von dem Gedanken abrücken, dass die Dinge, die wir für essentiell halten, wirklich so essentiell sind. Und nur weil wir etwas als wahr erkannt haben, heißt das immer noch nicht, dass wir es auch tun. Entweder weil wir es nicht können oder weil wir es nicht wollen. Ich finde diese Feststellung fast so deprimierend wie den Klimawandel. Also was tun? Und hier kommen wir in den zweiten Teil des Predigttextes, in dem es um die Witwe ging. Und er sprach, diese arme Witwe hat mehr als sie alle gespendet. Denn alle diese Reichen haben etwas von ihrem Überfluss gespendet. Sie aber hat von dem wenigen, was sie hat, auch das gegeben, was sie eigentlich zum Leben braucht. Eine super spannende Frau, oder nicht? Sie gibt ihrem Gott oder zumindest der Institution, die irgendwie stellvertretend für diesen Gott einsteht, alles. Auch das, was sie eigentlich zum Leben braucht. Ich erinnere mich daran, als ich das als Kind oder als Jugendlicher gelesen habe und fand das ziemlich bedrückend, weil ganz sicher habe ich mein Taschengeld nicht gespendet, sondern habe mir eher ein Kaugummi oder eine Schokowaffel gekauft. Und irgendwie war bzw. ist das immer noch belastend, weil ich spende immer noch nicht so viel, dass ich dieser Frau irgendwie nur, dass ich der nahe kommen würde. Und dieser Vers wird genau auch so oft verwendet, um darauf hinzuweisen, dass wir in Gemeinden vielleicht mehr spenden sollten. Beim Lesen des Textes kam mir die Erkenntnis, dass egal wie sinn- oder unsinnvoll Spenden sind, dass es hier in diesem Vers, in dieser Textstelle, darum absolut nicht geht. Und selbst wenn manche das noch erweitern auf die Lebenszeit, die ich für Gemeinde investiere, würde ich auch sagen, nee, das trifft es auch nicht. Weil der Vers steht in Verbindung zu dem vorherigen Teil mit den Schriftgelehrten. Bei Lukas ist das zwar in zwei Kapitel aufgegliedert, also 20 und 21, aber diese Kapiteleinteilung ist eher sekundär, also nicht ursprünglich. Und wenn wir zum Beispiel in eine Parallelstelle bei Matthäus gucken, wird das sogar in eine kleine Unterüberschrift gestellt, also direkt zusammen. Also wenn bei dem einen die Einstellung des Lebens zum Glauben behandelt wurde, liegt es sehr nahe, dass auch diese Stelle daraufhin zu untersuchen ist. Und da kam mir die Frage auf, warum macht die Frau eigentlich so einen Blödsinn? Also warum verhält sie sich so und wird dann auch von Jesus gelobt? Sie hält es wahrscheinlich für etwas wirklich Wichtiges. Sie hat auch aufgrund der Konsequenzen einen super hohen emotionalen Wert, den sie darin sieht. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit. Zugleich muss sie sich darüber bewusst gewesen sein, dass diese Patient, die sie gespendet hat, keinen reellen Unterschied gemacht haben. Wenn man gerade an die ganzen Reichen denkt, werden ihre Patient nicht aufgefallen sein und es wird keinen fundamentalen Unterschied gemacht haben. Das lässt mich aber irgendwie diese Frau noch mehr bewundern. So viel einzusetzen, selbst wenn es für einen selbst herausfordernd ist und selbst in dem Wissen, dass man nie irgendwie was verändern wird. Wenn ich in mein Leben gucke, bin ich davon kilometerweit weg. Ich definiere mich schon eher dadurch, dass mein Handeln irgendwie eine Bewandtnis hat. Aber das Bild, welches hier gezeigt wird und wo Jesus sehr positiv drauf schaut, ist irgendwie ganz anders. Also was können wir aus dieser Textstelle für uns mitnehmen? Es wird nach unserer Herzenshaltung gefragt, mit der wir unser Leben gestalten. Bin ich bereit, mein Leben an den Punkten zu verändern, die mir lebensnotwendig scheinen können? Und damit ist wahrscheinlich nicht gemeint, dass wir jetzt alle in die weite Welt ziehen und da missionieren. Generell eine komische Vorstellung vom vorbildlichen Christen. Sondern vielleicht heißt es eher, dass wir Einstellungen, die uns super wichtig sind, ändern müssen. Gerade wenn diese Themen vielleicht eher die Wertigkeit von so Würstchen haben. Zweitens, wenn wir ein Leben mit Gott an erster Stelle leben wollen, dann reicht das, was wir haben. Egal, ob wir davon ausgehen, super christlich zu sein, oder wenn wir sagen, naja, mein Leben mit Gott ist eher so, naja. Und wenn wir uns das selber zugestehen, müssen wir es auch unserem Nächsten zugestehen. Selbst wenn er oder sie in unseren Augen, naja, noch schlechter ist als wir im Glauben. Wenn der wirklich nicht so christlich fromm unterwegs ist. Vielmehr ist Demut gefragt für mich und meinen Nächsten, weil ich weiß nie, gibt der andere mit seinem Wenigen vielleicht viel mehr? Ist er wie diese Witwe? Und bin ich selber vielleicht eher der Pharisäer oder der Schriftgelehrte? Also heißt das, ich muss immer selber mit Gott ins Gespräch gehen, um zu gucken, wie sieht's gerade aus? Und darf nicht über andere urteilen. Drittens, wir können mitnehmen, dass die Tat als Beziehungstat zu Gott in sich vielleicht schon ausreicht, dass wir nicht noch groß was erreichen müssen. Als praktisches Beispiel hier für diese Gemeinde wäre es natürlich schön für uns, wenn wir so eine lebendige Gemeinde sind, dass unsere Mitgliederzahlen in die Höhe jubeln, wenn das Grow-Konzept Früchte trägt und wir ein Licht in Dortmund sein können. Aber zeigt uns diese Perikope, diese Textstelle nicht, dass Glaubenleben, Gemeindeleben auch ein Selbstzweck sein kann und dass es nicht davon abhängig ist, wie viele Leute wir erreichen, sondern wir uns erstmal darüber auch freuen dürfen, wie schön es ist, in einer Gemeinde zu sein, in der ich Gemeinschaft leben kann und in der ich dem anderen begegnen und ihn lieben darf. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns etwas vom Schriftgelehrten und von der Witwe in sich trägt. Und das muss uns auch irgendwie nicht peinlich sein. Vielleicht wäre es für mich schon ein Riesenerfolg, wenn wir uns darauf verständigen könnten, einander ehrlich mit dem Wenigen, was wir haben, zu begegnen und diesen Schein nach "Ich bin ein perfekter Christ" aufzugeben. Wir werfen immer wieder auf Zielscheiben, die überhaupt nicht da sind oder wo wir nicht wissen, wo sie sind. Wir haben jede Aspekte in unserem Glauben, die so arm sind wie die Witwe. Aber erst wenn wir diese Armut zeigen, können wir auch andere in dieser Armut annehmen. Und wir können mit dem anderen zusammen daran wachsen. Wenn ich weiß, dass es normal ist, die Zielscheibe nicht zu treffen, kann ich viel besser zugeben, wenn mir das nicht gelingt. Und ich kann den anderen um Rat fragen. Hey, dir ist das auch schon mal passiert, die Zielscheibe nicht zu treffen? Wie bist du damit umgegangen? Aus kleinen Taten, die wir einander und anderen tun, in einem Glauben klein wie eine Senfsaat, wächst ein Baum eines Lebens nach Gottes Willen. Nur wer übt, kann irgendwann auch mal zu einer Dart werden. Amen. Damit die Gedanken der Predigt nicht so verfliegen, liegen auf euren Plätzen Zettel und Stifte. Und hier an der Wand kommen gleich noch mal ein paar Fragen, die die Reflexion anregen sollen. Ihr könnt die nächsten paar Minuten, wo die Band so ein bisschen im Hintergrund Musik spielen wird, dazu nutzen, einfach das aufzuschreiben, was euch in den Sinn kommt. Und das mit in den heutigen Tag oder in die nächste Woche nehmen, in Gespräche und in Begegnungen mit anderen.